ihr Lieben, im Hause Küster wird sich ab Juli etwas verändern. Und zwar unser Sohn Jakob zieht ein. Genau, normalerweise, wenn die Kinder 19 sind, Jakob ist 19 geworden, ziehen sie aus. Bei uns ist es anders. Unser Sohn Jakob zieht ein. Warum? Er macht jetzt in diesen Tagen sein Abitur und wird dann ab August ein freiwilliges soziales Jahr machen in Hamburg. Im Bereich Notfallsanität und so. Und das ist einfach schwierig, für ein Jahr eine Wohnung zu finden oder eine WG. Und da bieten wir eben ganz großzügig Asyl. Ja? Haben gesagt, klar, dass du bei uns wohnen, das wird herausfordernd, wenn die großen Kinder einziehen. Aber es ist auch schön. Also ich freue mich einfach darüber. Warum? Weil meine Kinder bei mir 9 Jahre eigentlich immer nur Gast waren. Seit 2014 haben sie mich besucht. Natürlich haben sie gesagt, Papa, wir sind bei dir auch zu Hause. Aber nach 3 oder 4 Tagen sind sie immer wieder gefahren. Sie haben nicht bei mir gelebt. Und das war immer mit Abschiedsschmerz verbunden, auch mit Freude, wenn sie wiederkamen. Aber ich musste erst im Laufe der Jahre lernen, damit umzugehen. Und umso schöner, dass wir den Jakob jetzt mal für ein Jahr bei uns haben. Das ist wunderbar. Ja, Thema des heutigen Gottesdienstes ist Abschied nehmen und Wiedersehen. Das ist das Thema des heutigen Jubilate-Sonntags. Es geht um Abschied und Wiedersehen, und zwar auch zwischen Jesus und seinen Jüngern. Ich lese den Predigttext, der für den heutigen Sonntag vorgeschlagen ist, aus Johannes 16, einige Verse. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, es dauert nur noch kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Doch nochmal eine kurze Zeit später und ihr werdet mich wiedersehen. Amen, Amen, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber diese Welt wird sich freuen. Ja, ihr werdet traurig sein, aber eure Trauer wird sich in Freude verwandeln. Es ist wie bei einer Frau. Sie leidet unter Schmerzen, wenn sie ein Kind zur Welt bringt. Ihre Stunde ist gekommen. Aber wenn das Kind geboren ist, denkt sie nicht mehr an den Schmerz. Sie freut sich nur noch, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Ihr seid jetzt traurig. Doch ich werde euch wiedersehen. Dann wird euer Herz voll Freude sein und diese Freude kann euch niemand mehr nehmen. An diesem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Das sind sehr persönliche Worte, die Jesus hier zu seinen Freunden spricht am Vorabend seines Todes. Ich erinnere nochmal die Einsetzung des Abendmahls am grünen Donnerstag, die Fußwaschung auch am grünen Donnerstag, und da hält Jesus seine Abschiedsrede. Und er kündigt an, was alles kommen wird, die Verurteilung, die Geißelung, all das geschieht ja dann auch später. Und er sagt, ich werde gehen. Wir werden uns trennen müssen. Wir werden uns verabschieden müssen. Aber dann, ihr werdet traurig sein, ihr werdet mich vermissen, ihr werdet Schmerz haben. Aber dann eine kleine Zeit und dann werde ich euch wiedersehen. Und eure Freude soll unbändig sein und diese Freude kann euch keiner mehr nehmen. Das steht in diesem Text. Und das ist ja auch dann geschehen, ja, wirklich in den nächsten Tagen. Jesus wurde gefangen genommen, er wurde verurteilt, er wurde gegeißelt, gekreuzigt, begraben. Und dann kam, ja, die Auferstehung am Ostersonntag und die Freude der Jünger war unbändig. Das war faszinierend, wie diese Männer und Frauen umgekrempelt worden sind. Wie ihr Leben neu wurde dadurch, dass Jesus wiederkam, dass sie Jesus wieder gesehen haben. So weit, so gut. Das ist ja alles ganz schön. Das ist sozusagen dieser Text zwischen Jesus und seinen Jüngern. Die Frage ist aber, was hat dieser Text mit uns zu tun? Was hat dieser Text mit deinem Leben zu tun und mit meinem Leben? Denn diese Frage stelle ich mir immer, wenn ich die Bibel lese. Und diese Frage sollten wir uns stellen, was hat der Text, der da steht, mit meinem Leben zu tun? Denn diese Texte wollen ja nicht einfach nur eine Geschichte erzählen von früher, sondern da steckt eine Botschaft drin für uns heute. Und ich möchte mit euch darüber nachdenken, was diese Abschiedsworte von Jesus mit unserem Leben zu tun haben, mit deinem und mit meinem Leben. Die zentrale Aussage, die ich euch sagen möchte: Du musst wegen der Traurigkeiten deines Lebens nicht verzweifeln. Du musst wegen der Traurigkeit deines Lebens nicht verzweifeln. Wir wissen es, wir gehen durch dunkle Täler, auch wir Christen. Wir erleben Verlust, wir erleben Krisen, Ängste, Nöte, Sorgen. Vor all dem bleiben wir nicht verschont. Menschen grundsätzlich nicht. Und auch wir als Christen bleiben davon nicht verschont. Das ist so und das zeigt die Passion Jesu. Auch Jesus, der Sohn Gottes, wurde nicht verschont. Er musste diesen dunklen Weg gehen. Und das ist die Botschaft auch der Passion. Es gibt diese Phasen der Krise, diese Phasen der Traurigkeit, der Sorgen für den Sohn Gottes und für dich und für mich. Und du kennst dein Leben besser. Du weißt, wo genau das die Wirklichkeit ist, dass du Verlust erleben musstest und Krisen und Sorgen und Ängste. Aber diese Geschichte macht auch deutlich, wir müssen nicht verzweifeln, denn die Traurigkeiten stehen nicht am Ende. Die Traurigkeiten können verwandelt werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gott ist ein Meister der Verwandlung. Gott kann etwas verwandeln, was vorher schlimm und dunkel und schlecht war. Ja? Der Karfreitag ist das große Beispiel. Der Karfreitag ist eigentlich der dunkelste Tag der Weltgeschichte, wo Menschen den unschuldigen Sohn Gottes kreuzigen. Ein dunkler Tag, ein finsterer Tag. Aber Gott schafft es, diesen Tag zu verwandeln als den Tag der Erlösung, wo Jesus unsere Schuld wegträgt, wo Jesus unsere Sünde auf sich nimmt. Jesus, Gott verwandelt diesen dunkelsten Tag in einen hellen Tag, in den Tag des Heiles für dich und für mich. Und wenn das so ist, wenn Gott Dunkelheit verwandeln kann, dann kann er auch die Dunkelheiten deines Lebens verwandeln. Dann kann er auch die Dunkelheiten deines Lebens in ein neues Licht rücken. Und davon bin ich überzeugt. Eine christliche Musikerin, Beate Ling, hat das in einem Osterlied so ausgedrückt: Jedes Grauen währt nur bis zum dritten Tag, denn du bist nicht im Tod geblieben. Das Dunkel zieht vorüber und die Auferstehung naht, jedes Grauen währt nur bis zum dritten Tag. Auch die Not deines Lebens ist vorübergehend und kann auch schon im Hier und Heute verwandelt werden. Es geht jetzt nicht darum, unsere Krisen klein zu reden, ja, so nach dem Motto, ist alles nicht so schlimm. Doch vieles ist richtig schlimm. Ist richtig, richtig schlimm, was Menschen erleben müssen. Aber es muss nicht die Verzweiflung am Ende stehen. Das lehrt uns Ostern. Ein paar Beispiele, die ich bei anderen Menschen erlebt habe und auch bei mir. Drei Beispiele. Ich habe einen jungen Mann vor Augen, der sehr erfolgreich ist, leistungsorientiert, aber sehr kühl, sehr distanziert und er guckt auch auf alle herab, die eben nicht so leistungsstark sind, die eher schwach sind, die eher Probleme im Leben haben. Und er belächelt sie und er sagt, naja, wenn man sich richtig viel Mühe gibt, wenn man sich anstrengt, dann schafft man das auch. Und dann bekommt dieser junge Mann, ich habe ihn begleitet, Krebs. Lymphdrüsenkrebs und ob es da auch noch Metastasen gab, man wusste es erst nicht. Und dieser Mann war plötzlich so verzweifelt, natürlich, ja, sein ganzes Leben war in Frage gestellt, der Boden wurde ihm unter den Füßen weggezogen. Er hat gefragt, was ist mit Gott? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat gehadert, aber dann haben wir gemerkt, dass er im Laufe der Wochen und Monate verwandelt wurde, dass er verändert wurde. Er war plötzlich nicht mehr hart, sondern er hatte Mitverständnis, er hatte Empathie mit anderen, die auch schwach waren, die auch krank waren, die auch nicht mehr weiter konnten. Er bekam ein weiches Herz. Er wurde barmherzig. weil er merkte, andere sind mit ihm barmherzig, auch er wurde barmherzig. Er blickt weg von seiner eigenen Not und bekommt andere in den Blick, die auch leiden. Er ermutigt andere. Es gab bei diesem jungen Mann kein Happy End. Dieser junge Mann ist gestorben, Familienvater von 2 Kindern. Aber, und das konnten wir sehen, er hat sich am Ende seines Lebens verwandelt. Er hat sich mit vielem ausgesöhnt. Und es war beeindruckt, was Gott am Ende seines Lebens aus diesem Mann gemacht hat. Kein Happy End in dem Sinne, dass er gesund geworden wäre, aber ein Happy End in dem Sinne, dass Gott aus dieser großen Krise, die zum Tode führte, dennoch noch etwas gemacht hat zum Heil und Segen für ihn selber. Der konnte friedlich sterben. Und für andere. Gott hat diese tiefe Krise verwandelt. Ich habe, das ist das zweite Beispiel, einen anderen Mann vor Augen, jahrelang arbeitslos. Lange, lange Zeit, hunderte von Bewerbungen, viele haben gebetet. Auch hier natürlich Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit und Arbeitslosigkeit ist ja nie nur ein Thema von mangelndem Geld und dass man eben seinen Lebensunterhalt nicht verdienen kann. Es ist ja auch eine Frage des Sinns. Welchen Sinn hat mein Leben? Was bin ich überhaupt wert, wenn ich keine Arbeit habe? Ja, was sagt man da? Wir haben in der Gemeinde gebetet und haben ihm Mut gemacht und haben ihm Tipps gegeben. Es wurden Kontakte geknüpft und Beziehungen, aber es hat sich einfach nichts getan. Und dieser junge Mann drehte sich immer wieder nur um diese Frage, was ich auch verstehen kann. Und dann hat er plötzlich einen Bericht gehört von einer Drogenarbeit. Einer christlichen Drogenarbeit, wo Menschen Drogenabhängigen helfen. Das hat ihn fasziniert. Und hat er gefragt, kann ich mich da irgendwie einbringen? Und das konnte er. Er hat dort geholfen. Er hat sich dort eingebracht in diese christliche Drogenarbeit, hat sich engagiert, hat Kaffee zubereitet, hat Menschen zugehört und wurde abgelenkt von seiner Not, von seiner Arbeitslosigkeit. Irgendwann gab es ein Happy End, irgendwann bekam er Arbeit. Aber er sagte zu mir, Thorsten, diese Zeit war kostbar, weil ich mich in der Drogenarbeit einbringen konnte, weil mir das so wichtig wurde. Ich habe etwas entdeckt, was ich sonst nicht entdeckt hätte. Gott hat auch diese Krise verwandelt. Gott ist ein Verwandlungskünstler. Das dritte Beispiel. Eine Frau, sehr streng christlich geprägt und auch sehr, die wusste wirklich, was wahr und was falsch ist. Die hatte die Weisheit und die Wahrheit mit Löffeln gefressen. Die wusste genau, welcher Pfarrer gläubig ist und welcher Pfarrer nicht gläubig ist und so. Was man denken muss, wie man leben muss und so weiter. Im Blick auf Homosexualität, im Blick auf Ehescheidung, das war alles für diese Frau klar. Und wer sich nicht nach ihren Gedanken richtete, derjenige war nicht wirklich gläubig. So. Und diese Frau ist irgendwann in eine Sucht gerutscht, in eine Spielsucht. Bei Süchten ist es ja so, dass man Süchte versucht zu verheimlichen. Ja, das ist ja, Sucht hat was mit Scham zu tun. Aber es ging irgendwann nicht mehr. Zur Spielsucht kam die Alkoholsucht und dann wurde es offenbar, Klinikaufenthalte kamen, therapeutische Gespräche, seelsorgerliche Gespräche. Und das war ein harter Weg für diese Frau, die rausging aus diesem, bis sie rauskam aus dieser Suchtsituation. Aber das Besondere war auch, dass sie sich auch in ihrem Glauben verändert hat, dass sie barmherzig wurde, dass sie demütig wurde, dass sie nicht meinte, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, sondern dass sie merkte, ja, Gott hat mich genauso lieb, ob ich jetzt eine super tolle Vorzeigechristin bin oder eine, die in Sucht lebt. Und dann will ich auch damit rechnen und demütig sein und barmherzig mit anderen und nicht glauben, dass ich weiß, was wahr und falsch ist in allen Lebenslagen. Diese 3 Beispiele, und ich könnte noch anderes erzählen, auch aus meinem eigenen Leben, zeigen, dass Gott verwandeln kann, dass Gott aus dunklen Wegen helle Wege machen kann, dass er verwandeln kann. Und das möchte ich dir auch zusprechen. Ich glaube, dass das auch in deinem Leben geschehen kann, dass Gott verwandeln kann. Aber das ist nicht immer so, dass wir das so erkennen. Es ist nicht immer so, dass wir sagen, ja super, Gott hat das jetzt verwandelt und hat sich das doch alles irgendwie gelohnt. Nee, das ist nicht so. Es gibt Dinge, unter denen leiden wir dauerhaft. Es gibt Dinge, die lassen sich nicht so leicht auflösen, da können wir auch nach Jahren nicht sehen. Hier gibt es eine Verhandlung, hier gibt es eine Verwandlung, hier gibt es einen Gewinn oder so, sondern es gibt einfach Dinge, die bleiben. Fragen, die bleiben, Nöte, die bleiben. Und die werden wir nicht los. Ein Beispiel aus meiner Geschichte habe ich schon mal hier erzählt. Mein Vater ist verstorben, als ich 2 Jahre alt war. Habe ich schon mal in der Predigt hier erzählt. Und dieser Tod war für mich wirklich eine Not. Das war für mich wirklich ein Problem. Und ich habe lange Jahre gefragt, Gott, warum ist das so? Warum musste das so sein? Viele Menschen haben für ihn gebetet. Viele Menschen waren für ihn da. Aber er wurde nicht gesund. Es gab kein Happy End. Meine Mutter hat damit gehadert. Ich habe wirklich in der Pubertät Schwierigkeiten gehabt. Und ich habe mir vorgenommen, ich wurde Christ, da war ich ein Jugendlicher, ich habe mir vorgenommen, wenn ich in den Himmel komme, dann werde ich Gott fragen. Dann werde ich sagen, Gott, warum hast du meinen Vater nicht gesund gemacht? Warum hast du diese Gebete nicht erhört? Ich werde ihm diese Frage stellen. Das wird das Erste sein, was ich ihn frage. Oder vielleicht das Zweite oder Dritte. Und ich kenne Menschen, andere Menschen, die sagen das auch. Wenn ich mal bei Gott bin, dann möchte ich von ihm wissen, warum. Wenn ich mal bei Gott bin, dann möchte ich gerne Dinge verstehen, die ich hier nicht verstehe. Bibeltexte vielleicht auch, aber eigentlich sind es die persönlichen Schicksalsschläge, die man einordnen will, die man verstehen will. Und das habe ich auch jahrelang so gesagt, Gott, wenn ich vor dir stehe, dann möchte ich das verstehen, dann möchte ich es wissen. Und irgendwann habe ich diesen Predigttext entdeckt und mein Denken wurde anders. Jesus spricht nämlich davon, dass er seine Jünger wiedersehen wird und dann sagt er, an diesem Tag werdet ihr mich nichts fragen. An diesem Tag, wenn wir uns wiedersehen und eure Freude so groß wird, werdet ihr mich nichts fragen, dann lasst ihr euren Fragenkatalog in der Hosentasche. Nicht, weil diese Fragen unwichtig wären. Vielleicht sind sie auch wichtig, vielleicht bekommen wir auch eine Antwort. Keine Ahnung. Jesus macht aber deutlich, wenn ihr vor mir steht, dann zählt nur, dass wir uns endlich sehen, dass ihr mich seht. Und euer Herz wird sich freuen. Und ihr werdet Glück und Freude erleben, dass wir endlich Gemeinschaft haben. Thorsten, und ich nehme deine Sorge ernst, deine Frage, aber erstmal wirst du dich freuen. Erstmal wirst du glücklich sein, weil du bei mir bist. Und als ich diesen Vers kennengelernt habe, hat sich diese Frage relativiert. Ich will verstehen, weil ich weiß, wenn ich bei ihm bin, wird ihn zu sehen, bei Jesus zu sein, mein Glück und meine Freude sein. Ja, wie ist das mit Freude? Jubilate, freut euch. Ich habe mich gefragt, wenn in der Ewigkeit die Freude über Jesus so eine große Rolle spielt, wie ist das eigentlich hier und jetzt in unserem Leben? Können wir das von uns sagen, dass wir uns über Jesus freuen? Dass wir uns an Jesus freuen? Dass wir Freude haben, wenn wir etwas über Jesus hören? Wenn wir Jesus-Texte lesen? Freuen wir uns über Jesus? Jubilate, freut euch. Ich finde, das habe ich bei der Moderation schon gesagt, ich finde diese Imperative eigentlich schwierig. Also diese Befehlsform, ja, freut euch, Jubel. Ne, auch Paulus im Philipperbrief, freut euch in dem Herrn alle Wege. Ich sage, ja, wie will man denn Freude anordnen? Wie will man denn Freude befehlen? Auch Liebe, du sollst Gott lieben. Wie will man diese Dinge denn anordnen? Wie will man diese Dinge denn befehlen? Das ist schon schwierig. Ich glaube, das geht auch nicht. Man kann Freude nicht anordnen, aber man kann sich mal überlegen, über welche Menschen freue ich mich eigentlich? Über welche Menschen freue ich mich und was ist da das Geheimnis? Und da habe ich habe mir diese Frage gestellt und mir war ganz klar, ich freue mich über diese Menschen, die ich lieb habe. Die mir ins Herz gefallen sind, die mir ans Herz gewachsen sind. Klar freue ich mich auf meine Kinder, wenn die kommen, weil ich sie lieb habe. Ich freue mich an meinen Freunden, ich freue mich an meiner Frau, weil ich sie lieb habe. Das macht mich froh. Darüber freue ich mich. Liebe, Sympathie ist die Voraussetzung für Freude. Eine Voraussetzung. Liebe. Und dann ist die Frage eben im Blick auf Jesus, wie ist meine Beziehung zu Jesus? Wie ist deine Beziehung zu Jesus? Kannst du sagen, dass du dich über Jesus, dass du Jesus lieb hast, dass du ihn magst? Wie ist deine Beziehung zu ihm? Ich finde, das ist eine wichtige Frage, denn das ist für Jesus das Wichtigste. Für Jesus ist wichtig, dass wir ihn, dass wir Gott lieb gewinnen, dass wir seine Liebe zu uns entdecken und dass wir dann ihn auch lieb haben. Das ist wichtiger als irgendein Gehorsam oder Befolgen der Gebote. Das ist auch nicht falsch. Ja, es gibt unserem Leben einen guten Plan. Aber Jesus wünscht sich, dass unser Herz bei ihm ist, dass wir ihn lieb haben. Und das ist eine Frage, die ich dir mitgeben möchte. Wie ist das für dich, lieb haben? Kannst du das sagen? Ich habe Jesus lieb. Auch hier bringt es wieder nichts zu sagen, du sollst. Ja? Wenn ich als Pastor sage, du sollst Jesus lieb haben, das ist wieder etwas, was nichts bringt. Diese Imperative, diese Befehle. Ja, wie ist das denn mit der Liebe? Ich würde jetzt gerne mal mit euch ins Gespräch kommen. Was ist überhaupt Liebe? Diese größte Macht der Welt, was ist überhaupt Liebe? Bitte? Vertrauen. Feuerbar, danke. Ja, Sie haben das schön eröffnet. Frage ich doch mal in die Runde, was ist Liebe? Wir sind ja unter uns. Überschaubare kleine Gruppe. Was ist Liebe? Ein Geschenk, ein Gefühl? Renate, danke. Bitte? Opfer bringen. Ich danke dir. Opfer bringen, ja. Die Sehnsucht nach dem anderen. Danke. Eine Grundhaltung. Danke. Eine Hoffnung. Danke. Eine Weitergabe von Dingen, die man empfangen hat. Das ist Liebe. Ich danke dir. Vertrauen. Danke. Ich finde, das können wir häufiger mal machen, ne? So eine kleine Plauderzeit. Nein, ich meine das ganz im Ernst. Ich finde das wichtig. Diese Dinge sind kostbar, die ihr gesagt habt. All das hat etwas mit Liebe zu tun. Bitte? Treue. Ja, ich danke dir.
Ich glaube, ein Geschenk Gottes, das ohne ihn gar nicht möglich.
Ein Geschenk Gottes, Jürgen. Ja. Ich will das Stichwort Geschenk mal aufgreifen. Wer kann schon Liebe wirklich erklären? Liebe ist ein Geschenk. Liebe ist auch irgendwie ein Geheimnis. Liebe kann man nicht machen, man kann Liebe nicht anordnen. Liebe ist ein Geschenk, ob es jetzt das Geschenk Gottes ist, aber auch das Geschenk zwischen Menschen. Warum liebt man den einen und den anderen nicht so? Warum fühlt man sich zu dem einen hingezogen, zu dem anderen weniger? Wobei Liebe, Jutta, auch eine Grundhaltung ist, auch wenn ich nichts fühle. Ich kann trotzdem in Liebe handeln. Aber trotzdem ist Liebe nie erklärbar. Warum liebe ich? Das ist zumindest oft nicht erklärbar. Wie kann die Liebe zu Jesus wachsen? Kann man es fördern? Kann man die Liebe zu Jesus fördern? Machen kann man sie nicht. Ich glaube, man kann die Liebe zu Jesus nicht machen, aber ich habe gemerkt, die Liebe zu Menschen wächst bei mir, indem ich Menschen besser kennenlerne. Indem Menschen in mein Leben treten, ich vertraut mit ihnen werde und ich merke, sie sind liebenswert. Und das, finde ich, ist bei Jesus auch so. Das habe ich in meinem Leben so entdeckt. Wenn ich Jesus immer mehr kennenlerne, wenn ich Jesus entdecke, wenn ich merke, wie Jesus ist, dann erlebe ich es bei mir, dann wächst auch meine Liebe zu ihm. Und das kann man. Vielleicht sagst du, ja, ich kenne Jesus schon lange, ich bin schon seit 20 Jahren im Glauben oder seit 30. Ich glaube, es ist immer wieder wichtig, neu auch Liebe zu entdecken, den anderen zu entdecken. Das ist ja in der Ehe auch so. Ja, es ist ja auch wichtig in der Ehe, dass man einander immer wieder neu kennenlernt, einander neu entdeckt, sich neu am anderen freut. Und ich glaube, so ist es auch, wenn wir Jesus immer wieder neu entdecken. Das kann man natürlich in seinem Wort, das ist das Entscheidende in der Bibel. Aber Jesus kann man auch entdecken in den Spuren des eigenen Lebens. Ja, geht mal eure Lebensgeschichte durch und schaut mal, wo hat er Spuren bei mir hinterlassen? Wo kann ich Jesus auf diese Weise neu entdecken? Und auch in der Gemeinde. Ich erlebe Jesus in der Gemeinde. Hier gibt es so viel Barmherzigkeit und Großzügigkeit und Güte. Im Bruder, in der Schwester begegnet mir Jesus. Ich komme zum Schluss, ihr Lieben. Wir sind heute eingeladen zur Freude, zum Jubeln. Und zwar vor allem zur Freude an Jesus. Auch gerade, wenn die sich nicht so leicht einstellen will. Und wir sind eingeladen, uns auf eine Entdeckungsreise zu begeben. Immer wieder neu hin zu ihm. Und ich wünsche euch, dass ihr erleben könnt, dass die dunklen Wegstrecken eures Lebens sich verwandeln lassen. Dass ihr ein Ja finden könnt zu diesen Wegstrecken. Und Jesus sagt, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, dann will ich mich von euch finden lassen. Worauf warten wir noch? Amen.